Einleitend zur Predigt von heute Morgen, die Gemeinde Jesu, die Herde des guten Hirten, die er leitet durch seine Hand, damit sie ein Zeugnis sein darf in dieser Welt. Und schon im Alten Testament, Jesaja, Kapitel 60, Vers 1 bis 7, hat Gott diesen Ausblick, seine Herde, seine Gemeinde. Er sucht ein Volk, Israel. Aber er sieht noch viel mehr. Er sieht aus allen Völkern, aus allen Nationen seine Gemeinde. Jesaja 60, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen und Könige zu dem Glanz, der über dir aufgeht. Hebe deine Augen auf und sieh um dich. Diese alle kommen versammelt zu dir. Deine Söhne werden von ferne kommen und deine Töchter auf dem Arm herbeigetragen werden. Wenn du dies siehst, wirst du vor Freude strahlen und dein Herz wird klopfen und weit werden, denn der Reichtum des Meeres wird dir zugewandt, die Schätze der Heidenvölker werden zu dir kommen, eine Menge Kamele wird dich bedecken, Dromedare von Midian und Eva. Sie alle werden von Saba kommen, Gold und Weihrauch bringen und mit Freuden das Lob des Herrn verkündigen. Alle Schafe von Kedar werden sich zu dir versammeln. Die Widder Nebajots werden zu dir zu Diensten stehen. Sie werden als wohlgefälliges Opfer auf meinem Altar kommen und ich will das Haus meiner Herrlichkeit noch herrlicher machen. Bis hierher. Wir singen noch drei Strophen von einem Lied vor der Predigt. Das Lied im großen Gesangbuch 243, Christus starb für mich.
Wir hören auf das Wort Gottes aus Römer 12, Vers 1 bis 8. Römer 12, Vers 1 bis 8. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus. Aber untereinander ist einer des anderen Glied und haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Ist jemand prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß. Ist jemand ein Amt gegeben, so diene er. Ist jemand Lehre gegeben, so lehre er. Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es gerne. Soweit das Wort Gottes. Wir befinden uns im Kirchenjahr in der Zeit von Epiphanias. Es ist der erste Sonntag nach Epiphanias. Epiphanias bedeutet Erscheinung. Und als Christen feiern wir in dieser Zeit die Offenbarung Jesu Christi als Gott. Gott zeigt sich der Welt in Jesus Christus. Die Weisen aus dem Morgenland, sie stehen dafür, dass die ganze Welt, alle Nationen in Jesus Christus Gott erkennen können. Damals war es der Stern von Bethlehem, der die Weisen zu Jesus Christus brachte. Dieser Stern erleuchtete so hell, dass es für die Weisen ein klares Zeichen war. Es ist ein König geboren. Gott selbst hatte dieses Zeichen gesetzt, um diese Menschen, um diese Leute aus den Heiden zu rufen. Nachdem Jesus als Auferstandener in den Himmel aufgefahren ist, hat er seine Gemeinde beauftragt. Jesus Christus sagt: Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Durch die Gemeinde leuchtet Gott in dieser Welt heute. Und wenn Paulus nun an die Gemeinde in Rom diese ermahnenden und zurechtweisenden Worte schreibt, dann tut er es nicht, um seine Idee von Gemeinde zu verwirklichen, sondern er tut es, um das eine Ziel zu verwirklichen, dass Gott durch die Gemeinde für die Welt sichtbar wird. Der Anspruch der Gemeinde Jesu Christi kann und sollte nicht geringer sein. Die Welt soll durch uns Gott sehen. Und so lautet das Thema für die heutige Predigt: Gott zeigt sich der Welt durch seine Gemeinde. Im Predigttext spricht Paulus drei Bereiche des Christen und der Gemeinde an. Zum ersten ist es die Hingabe an Gott. Das zweite ist das Leben in der Welt. Und das dritte ist das Denken über sich selbst und über die Gemeinde. Und in allen drei Bereichen stellt sich die Frage: Wie kann die Welt Gott durch uns sehen? Folgende drei Punkte werden wir gemeinsam anschauen. Zum ersten, unser Leben, ein lebendiges Opfer. Zum zweiten, unser Leben im Unterschied zur Welt. Und das dritte, ein Leibdenken in der Gemeinde. Zum ersten Punkt, unser Leben, ein lebendiges Opfer. Wir hören den Vers 1. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Paulus schreibt den Brief an die Gemeinde in Rom, an die Geliebten Gottes. Er selbst ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht in Rom gewesen. Er hat die Gemeinde in Rom auch noch nicht, er hat die Gemeinde auch nicht gegründet. Und doch ist Paulus aufs Engste mit der Gemeinde verbunden, dass er so einen Brief an die Gemeinde schreibt. Unter dem Kaiser Claudius wurden die Juden im Jahr 49 nach Christus aus Rom vertrieben. Unter ihnen waren damals auch Priscilla und Aquila. Sie waren Judenchristen. Das heißt, dass es schon vor dem Jahr 49 Christen in Rom gab. Weil in diesem Jahr aber die Juden aus Rom vertrieben wurden, können wir davon ausgehen, dass die Gemeinde, an die Paulus schreibt, hauptsächlich aus Heidenchristen bestand. Als Apostel und als Mitbruder schreibt Paulus der Gemeinde in Rom. Er ermahnt sie. Und das bedeutet beides. Es ist Zurechtweisung und Ermutigung. Paulus ermutigt die Geschwister durch die Barmherzigkeit Gottes, so schreibt er es. Gott hat sich nicht nur über die Juden erbarmt, sondern auch über die Nationen, über die Heiden. Und deshalb gibt es die Gemeinde in Rom, wo auch viele Heidenchristen sind. Weil Gott sich erbarmt hat, gebt eure Leiber hin als ein Opfer an Gott. Das ist die Aufforderung des Paulus. Ja, wir haben richtig gehört, Leib und Opfer. Es geht tatsächlich um den Körper, um das Sichtbare. Nicht in dem Sinn, dass der Leib vom Geist abgesondert ist, aber Paulus macht deutlich, es geht nicht nur darum, was ich denke, was ich fühle und was ich tue, sondern es geht tatsächlich auch um meinen Leib, um meinen Körper. Wenn Gott erlöst, dann erlöst er den ganzen Menschen, auch den Leib. Das Opfer soll lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sein. Wenn Paulus den Leib als Opfer, als lebendig, heilig und Gott wohlgefällig beschreibt, dann muss noch einiges geschehen. Denn der Leib ist das genaue Gegenteil. Im gesamten Römerbrief kommt der Leib in unserem Predigttext zum letzten Mal vor. Das heißt, in diesem Abschnitt bringt Paulus es auf den Punkt, was er in Bezug auf den Leib des Christen sagen möchte. Der Leib ist ein lebendiges, heiliges und gottwohlgefälliges Opfer, der Leib des Christen. Doch der Leib ist vergänglich, sogar tot wegen der Sünde. So schreibt es Paulus vorher im Römerbrief. Er ist Gott nicht wohlgefällig. Er ist nicht heilig. Die entscheidende Wendung, dass der Leib doch dieses Opfer für Gott sein kann, bringt der Leib Jesu Christi. Dieser wurde getötet. Und wer an Jesus Christus glaubt, der wird mit Jesus Christus gekreuzigt. Und wir hören jetzt die wunderbare Zusage aus Römer 6, Vers 5 bis 9. Römer 6, Vers 5 bis 9. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, so dass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden und wissen, dass Christus von den Toten erweckt hinfort nicht stirbt. Der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen. Weil Jesus sich ganz hingegeben hat, weil Jesus ganz gestorben ist, deshalb wird der Mensch auch ganz erlöst. Deshalb wird auch der Leib erlöst. Wir dürfen warten und hoffen auf die Erlösung unseres Leibes. Und gleichzeitig stellt Gott jetzt schon den ganzen Anspruch auf den ganzen Menschen, auch auf unseren Körper. Auch unser Leib gehört Gott. Er ist ein lebendiges Opfer für Gott. Wenn wir ganz Gott gehören, dann können wir nicht sagen, ja, in meinem Kopf, da bleibe ich rein, aber meine körperlichen Begierde, die lasse ich freien Lauf. Den Leib als Opfer zu geben, bedeutet gerade auch die körperlichen Begierden, die Empfindungen Gott hinzugeben. So kommen wir zum Zweiten, unser Leben im Unterschied zur Welt. Wir hören den Vers 2. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Auch dieser Teil gehört noch zum ermahnenden Teil des Paulus. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Gleichstellen bedeutet, sich an etwas anpassen. Die Form einer Schablone zu übernehmen. Wenn etwas gleichgestellt ist, dann hat es die gleiche Form. Es passt wunderbar zueinander. Mit der Welt oder dem Zeitalter, wie man es auch übersetzen kann, meint Paulus die vergängliche Welt. In Galater 1, Vers 4 beschreibt Paulus diese Welt, dieses Zeitalter als böse. Aber Gott sei die Ehre. Er steht über diesem Zeitalter und er bringt es zur Vollendung. Er erlöst die Gläubigen aus diesem Zeitalter heraus und führt sie in seine Ewigkeit hinein. Das sind wunderbare Aussichten für die Zukunft. Doch hier und jetzt lautet die Aufforderung des Paulus: Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Das gleiche Verb, wie es hier mit Gleichstellen übersetzt wird, kommt nur noch in 1. Petrus 1, Vers 14 vor. Wir hören jetzt die Worte aus 1. Petrus 1, Vers 14 und 15. Dort schreibt Petrus: Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Der Mensch wird in die Welt hineingeboren. Die vergängliche Welt und auch die sündige Welt ist das gewohnte Umfeld eines jeden Menschen. Es ist das Natürlichste in der Welt zu sündigen. Es ist das Natürlichste, so zu leben, wie es die Welt fordert und tut. Petrus und Paulus stellen die Gläubigen vor der gleichen Herausforderung. Paulus schreibt: Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Und Petrus schreibt: Gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher gedient habt. Das bedeutet, die Welt ist auch der gewohnte Ort für einen jeden Christen. Es ist ein Leben, das jeder Mensch kennt und eine Lebensform, die uns als Menschen sehr nahe ist. Es ist die Lebensform, in der man sich von dem leiten lässt, worauf man Lust hat. Man lässt sich von dem leiten, was am einfachsten ist, was in ist, was bei den Leuten gut ankommt, was wir uns wünschen und möchten. Und dabei spielt es nicht so eine große Rolle, ob das, was wir tun, gut ist oder nicht. Doch diese Lebensform soll nicht länger die Schablone eines Christen sein. An dieser Lebensform sollen wir uns nicht länger anpassen. Vielmehr sollen die Christen sich verändern durch die Erneuerung ihres Sinnes. Der Sinn ist der Verstand und das Denken. Auch der Verstand ist von der Sünde betroffen, so schreibt es Paulus im Römerbrief. Doch mit der Erlösung wird auch der Verstand erlöst. In Römer 7, Vers 23 bis 25 zeigt Paulus, dass es in einem jeden Christen eine große Spannung gibt zwischen dem Sinn, dem Verstand und dem Leib. Römer 7, Vers 23 bis 25. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Sinn und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich nun mit dem Sinn dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. An dieser Spannung, die Paulus hier beschreibt, wird deutlich, was die Erlösung mit uns Menschen macht. Der ganze Mensch wird erlöst. Aber nachvollziehen lässt sich die Erlösung nicht immer am ganzen Menschen. Nachvollziehen und merken kann man die Erlösung und die Veränderung in erster Linie im Verstand und im Denken. Ja, wir wissen, dass wir Kinder Gottes sind. Wir wissen, dass wir erlöst sind und dadurch Heilige Gottes sind. Und gleichzeitig sehen und erleben wir das am eigenen Leib, dass das nicht immer so funktioniert. In vielen Dingen ist weiter das Alte sichtbar. Es beginnt beim vergänglichen Körper, aber auch beim sündigen Verhalten. Schlechte Angewohnheiten. Und das beides, dieses Wissen um die Erlösung, um die Gotteskindschaft, und das Erleben, dass das nicht immer der Zustand ist, in dem wir leben, das steht im Widerstreit zueinander. Und deshalb beginnt die Veränderung von Verhaltensmustern und Lebensweisen im Kopf und im Denken. Vom Denken, vom Umdenken, vom veränderten Denken, da nimmt die Erneuerung ihren Lauf. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, schreibt Paulus. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Den Unterschied zur Welt zu machen, ist nicht immer leicht und auch nicht immer sinnvoll. Ich meine das so. Der Sinn eines Christen besteht nicht darin, Hauptsache anders zu sein als die Welt. Das Ziel kann es nicht sein, einfach anders zu sein. Immer gegen das zu sein, was die Welt tut. Sondern der Sinn und das Ziel ist es, den Willen Gottes zu erkennen. Nur anders sein bringt es nicht. Aussteiger und alternative Lebensformen gibt es genug. Und das heißt nicht, dass die gleich besser sind als das, was die Welt bietet. Der Sinn und das Ziel ist es, den Willen Gottes zu erkennen. Aber den Willen Gottes zu erkennen, hat einiges zu tun mit Anderssein als die Welt. Es geht nämlich um die ganz bewusste Lebensgestaltung. Wenn man nicht einfach das tut, was die Welt fordert und wie die Welt sich verhält, wenn man nicht einfach so in den Tag hineinlebt, wie es der eigene Körper einem vorgibt und wünscht, dann muss man sich überlegen und fragen, was möchte ich tun und warum tue ich das, was ich tue? Und da genau setzt die Erneuerung des Sinnes ein. Das ist die Gelegenheit zu fragen, was ist dein Wille, Gott? Was gefällt dir? Was möchtest du, dass ich mit meinem Leben anfange? Das heißt, wenn wir innehalten und nicht einfach mitlaufen, den Mut haben, anders zu sein, ist die Gelegenheit zu fragen, was möchte Gott? Es ist die Gelegenheit, den Willen Gottes zu erkennen für unser Leben. Die Welt soll an uns als Gemeinde nicht nur erkennen, aha, sie sind etwas traditionell, vielleicht auch ein bisschen in die Jahre gekommen, haben spannende Ansichten zu einigen Themen. Nein, die Welt soll an uns als Gemeinde erkennen, so wie die leben. Da steckt was dahinter. Da steckt mehr dahinter. Ja, da steckt Gott dahinter. Es geht nicht nur darum, anders zu sein, sondern so anders, dass es dem Willen Gottes entspricht. Und so kommen wir zum dritten Punkt, das Ein-Leib-Denken in der Gemeinde. Dazu hören wir die Verse 3 bis 8. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus. Aber untereinander ist einer des anderen Glied und haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Ist jemand prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß. Ist jemand ein Amt gegeben, so diene er. Ist jemand Lehre gegeben, so lehre er. Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es gerne. Damit das Ein-Leib-Denken, ich nenne das jetzt einfach mal so, das bedeutet, das Denken darüber, dass wir alle, die verschiedenen Glieder, ein Leib in Christus sind, damit dieses Denken in einer Gemeinde zustande kommt, hat Gott einen jeden Christen zu seinem Dienst an seinem Ort zugerüstet. Und das ist die Grundlage, um über dieses Ein-Leib-Denken nachzudenken. Gott hat einen jeden Christen zu seinem Dienst und an seinem Ort ausgerüstet. Niemand ist ausgenommen. Die Gemeinde besteht nicht aus einigen, die schaffen und den großen Rest, der einfach zuschaut. Wenn Gott Gemeinde baut, dann platziert Gott jeden Einzelnen an den Ort, den er vorgesehen hat. Dann platziert Gott einen jeden Einzelnen so, dass er tatsächlich einen Zweck erfüllt, einen Dienst für die Gemeinde und für Gott tut. Paulus spricht nun einen jeden Einzelnen an. Denn damit das Ein-Leib-Denken zustande kommt, dann braucht es jeden Einzelnen in der Gemeinde. Paulus spricht durch die Gnade, die ihm gegeben ist. So sagt er es. Die Gnade ist nicht die Gnade der Erlösung, sondern es ist die Gnade, mit der Gott Paulus zum Apostelamt befähigt hat. Paulus spricht also nicht als einer, der von sich selber meint, dass er das Recht hat, die Gemeinde hier etwas zu sagen und zurechtzuweisen, sondern er spricht als einer, der von Gott dazu befähigt und berufen wurde. Und damit ist Paulus ein Beispiel für das, was er jetzt von der Gemeinde fordert. Nämlich, er steht in dieser Berufung und in diesem Dienst, den Gott für ihn vorgesehen hat. Paulus schreibt dann: Niemand halte mehr von sich, als es sich gebührt zu halten. Jeder denke maßvoll von sich, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Die Kunst in der Gemeinde besteht also darin, richtig über sich selbst zu denken. Und das misst sich nicht daran, wie die anderen von mir denken, sondern das misst sich daran, wie Gott über mich denkt. Gott teilt das Maß des Glaubens aus. Und mit Glauben ist hier nicht die Größe des Glaubens des Einzelnen gemeint, sondern es bezieht sich darauf, wofür Gott den Einzelnen befähigt und beruft. Und genau darin besteht die Demut. Von mir so zu denken, wie Gott über mich denkt. Und in der Aufgabe vertrauensvoll und verantwortungsvoll zu stehen, die Gott mir zugeteilt hat. Das ist nicht immer so leicht, wie das jetzt vielleicht klingt. Und vor allem ist es nicht immer offensichtlich, welchen Dienst Gott für wen vorgesehen hat. Wie Gott die einzelnen Menschen in der Gemeinde befähigt. Und das liegt auch daran, dass Gott die Befähigung nicht immer so austeilt, wie es für uns logisch und nachvollziehbar ist. Man kann sagen, Gott ist für Überraschungen bereit, wenn es um die Befähigung und die Berufung von Menschen geht. Als wir, Delia und ich, vor 5 Jahren hier in die Gemeinde kamen, dann habt ihr als Gemeinde uns sehr schnell die Möglichkeit gegeben, im Predigtdienst einzusteigen. Und ich denke, dass daran auch mein Vater schuld war. Der Helmut, der hat schon immer gepredigt, dann kann der Hartwig das auch machen. Bevor ich an die SDH gekommen bin, habe ich mich sehr lange geweigert, überhaupt einen Dienst in der Gemeinde zu tun, überhaupt zu predigen. Ich hatte alles andere im Sinn, ich wollte Unternehmer werden und eine Firma gründen, aber es ist anders gekommen. Und gerade in dieser Selbstverständlichkeit, die wir als Menschen haben, wenn der Papa das macht, dann kann der Sohn das auch, in dieser Selbstverständlichkeit denkt Gott nicht. Gott kann auch jemanden zu einer leitenden Aufgabe in einer Gemeinde berufen, der nicht aus einer der bestimmten Familien kommt, die in der Gemeinde sowieso vorne stehen. Gott ist für Überraschungen bereit. Und es ist wichtig, dass wir als Gemeinden für diese Überraschungen Gottes offen sind. Dass wir ein offenes Ohr dafür haben, wen Gott befähigt und beruft. In Vers 4 und 5 heißt es dann, denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied. Und genau darauf kommt es an. Die einzelnen Glieder bilden einen Leib in Jesus Christus. Das ist es, was die Menschen sehen sollen. Sie sollen durch uns als Gemeinde Jesus Christus sehen. Dadurch, wie wir unser Leben Gott hingeben, unser ganzes Leben. Dadurch, wie wir auch manchmal ganz im Unterschied zur Welt unser Leben gestalten. Und vor allem dadurch, wie wir miteinander in der Gemeinde umgehen. Wie ein jeder in seinem Dienst, den Gott ihm zugeteilt hat, mit der Gnade, die er gegeben hat, steht und den Dienst in Verantwortung ausübt. Möge Gott sich durch uns die Welt zeigen. Lasst uns gemeinsam beten. Allmächtiger Gott, unser himmlischer Vater, du hast dich offenbart durch deinen Sohn Jesus Christus. Vielen Dank für dieses wunderbare Zeugnis, für deine Erniedrigung, dass wir als Menschen dich sehen und erkennen können. Und so rufst du uns auch in diesen Dienst, Zeugnis für dich zu sein und ein Licht in dieser Welt zu sein. Und wir beten, Herr, befähige uns und gebrauche uns nach deinem Wohlgefallen. Amen.